Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Im Frühjahr hat Papst Franziskus mit einer Ankündigung die katholische Weltkirche gleichermaßen in Ratlosigkeit und Aufregung versetzt. Er kündigte für 2023 nämlich die nächste Bischofssynode an, also ein Treffen der Weltbischöfe in Rom bzw. Delegierter aus jedem Land. Das Thema Synodalität, alltagssprachlich betrachtet ein wirkliches Unwort, aber zugleich, wie viele damals kommentierten, vielleicht das Wort, das das Anliegen des Papstes am besten zusammenfasst. Miteinander gehen, aufeinander hören. Nichts anderes bedeutet Synodalität. Der Clou: Die Bischöfe sollen 2023 nicht einfach nur darüber beraten, sondern schon zuvor, ab jetzt, synodale Prozesse in ihren Diözesen und dann auf kontinentaler Ebene starten. Viel mehr als diesen Hinweis und den Titel »Eine synodale Kirche, Gemeinschaft, Partizipation, Mission« gab es nicht, beziehungsweise gibt es nicht. Seitdem dreht sich das Karussell der Deutungen. Will der Papst die Kirche umkrempeln? Was will er überhaupt? Oder ist das alles vielleicht nur heiße Luft? Und was hat das vielleicht mit dem in Deutschland so heftig diskutierten synodalen Weg zu tun? Das ist alles natürlich sehr katholisches Wortgeklingel. Tatsächlich aber haben die anderen Konfessionen auch etwas dazu zu sagen. Und so wollte ich heute eigentlich ein Live-Roundtable-Gespräch mit Vertretern katholischer, orthodoxer und evangelischer Theologie führen. Eigentlich. Aber dann kam der Lockdown und wir sind wieder auf den virtuellen, den digitalen Raum verwiesen. Aber das ist ja auch ein Lerneffekt der Krise, dass wir mit diesen Instrumenten jetzt viel lockerer und selbstverständlicher als früher umgehen. Daher freut es mich, jetzt heute digital Professor Hans Pock, Professor Markus Oehler und Professor Johann Moger begrüßen zu dürfen. Alle drei lehren an der Universität Wien. Hans Pock Pastoraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät, Markus Oehler Exegese, also Bibelwissenschaft an der Evangelisch-Theologischen Fakultät und Johann Moger lehrt orthodoxe Theologie am Fachbereich Theologie und Geschichte des christlichen Ostens. Also tatsächlich alles nur Männer. Tatsächlich aber hätte eigentlich Frau Professor Regina Pollack unsere Runde verstärken sollen. Sie ist nämlich seitens der österreichischen Bischöfe als Theologin beauftragt, den österreichischen synodalen Prozess zu begleiten. Aber Regina Pollack ist leider wegen eines externen Termins verhindert gewesen. Das folgende Gespräch nun habe ich mit meinen Gesprächspartnern via Zoom geführt. Daher darf ich mich auch an dieser Stelle schon mal für kleine Hoppalas oder Tonaussetzer entschuldigen. Ich habe das Gespräch begonnen mit einer Frage an Professor Pock. Schließlich geht es ja um den katholischen synodalen Prozess. Und ich habe Professor Pock gebeten, einmal zu erklären, warum dieser synodale Prozess nicht etwa etwas ist, was sich nur in den kirchlichen Chefetagen abzuspielen hat, sondern was auch ganz normale Katholikinnen und Katholiken interessieren sollte.
Ja, zunächst vielen Dank auch für die Einladung, da gemeinsam über dieses Thema der Synode und Synodalität nachzudenken. Die katholische Kirche ist über Jahrhunderte sehr hierarchisch geprägt gewesen. Der Papst stand über allem. Konzilien wurden auch lange Zeit gar nicht mehr einberufen. Da hat das Zweite Vatikanum tatsächlich eine große Änderung gemacht, dass plötzlich nicht mehr nur der Papst und die Bischöfe wichtig sind, sondern das ganze gläubige Volk. Und dieses Volk auch mit einzubeziehen, auch in das Nachdenken der Kirche über sich selbst, das war das Anliegen des Konzils und das spiegelt sich wieder in diesem Wort synodaler Weg, synodaler Prozess. Bisher waren Synoden hauptsächlich Bischofssynoden oder auch Diözesansynoden. Das gab es dann so in den 70er, 80er Jahren, auch jetzt vereinzelt. Aber das Einbeziehen auf weltkirchlicher Ebene möglichst vieler Menschen in der Frage, ja, wie geht's mit der Kirche weiter? Was ist der Beitrag unseres Glaubens, des Evangeliums auch für die Gesellschaft und für die Welt? Das ist eben nicht mehr nur ein Anliegen für Bischöfe und den Papst, sondern das ist das, was wir gemeinsam mittragen sollen. Deshalb synodaler Prozess, synodaler Weg meint einfach dieses gemeinsame Überlegen, was bedeutet das Evangelium Jesu Christi in der heutigen Zeit?
Damit
haben Sie schon angesprochen, die Wurzeln, die eben vielleicht im Konzil liegen. Auch die Bischofssynoden selber sind ja eine Frucht des Konzils, wenn man so will, des Zweiten Vatikanischen Konzils. Aber das ist ja nun mal auch schon viele Jahrzehnte her, das Ganze. Warum war denn dieses Selbstverständnis jetzt in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, offenbar verdeckt, dass es jetzt wiederentdeckt werden muss?
Ja, ich glaube, dass das Selbstverständnis schon da war, aber man hat auch in den 70er, 80er Jahren mit diesen Diözesansynoden jedes Mal dann den Ball zurückgespielt nach Rom, hat gesagt, das sind unsere Überlegungen, bitte Rom, entscheide du, ungefähr in dieser Form. Und vieles wurde dann abschlägig beschieden. Das heißt, viele der Aufbrüche, auch im Blick auf Viri Probati und viele dieser heißen Eisen, die in den 70er Jahren angegangen worden sind, wurden da wieder abgelehnt und auf die lange Bank geschoben. Und damit hat man dann aber auch irgendwie die Lust an solchen Synoden verloren. Die ist jetzt in den letzten 10 Jahren wieder gewachsen. Zum einen, weil man gemerkt hat, so kann es nicht weitergehen mit dem geringer werdenden Menschen in den Kirchen, mit weniger Priestern in den Kirchen, mit neuen Strukturen. Man muss sich was Neues überlegen. Und dazu kam natürlich der Papst Franziskus, der von Anfang an gesagt hat, ich will nicht allein entscheiden und auch nicht nur mit den Bischöfen, sondern ich will möglichst viele Menschen mit einbeziehen. Und er spricht von Anfang an eben auch von diesem gemeinsamen Unterwegssein, von diesem synodalen Weg. Das heißt, da kommen zwei Dinge zusammen. Von der Basis her das Interesse, wir müssen was verändern. Und von der päpstlichen Seite her ein Papst, der da auch Veränderungen möchte.
Nun haben Sie schon angesprochen, dass es ja schon bereits synodale Vorgänge, so hieß es ja tatsächlich in Österreich auch, der österreichische synodale Vorgang nach dem Konzil und dann den Dialog für Österreich in den 90ern gab. Das waren, wenn man sich das anschaut, hochstrukturierte, komplexe Abläufe. Es gab Gremien, es gab Debattenrunden bis hin zu Veranstaltungen. Jetzt hat man ein bisschen den Eindruck, als externer Beobachter, ist das alles noch nicht so ganz ausgegoren oder ist es alles sehr in der Schwebe, was das eigentlich soll? Es sind ja die Diözesen, die katholischen, eigentlich fast alle in irgendwelchen Reformprozessen, Strukturprozessen gefangen und jetzt sollen sie auch noch synodal sein, wenn sie es nicht eh schon sind, ihrem Selbstverständnis nach. Was müsste denn passieren, damit das Ding gelingen kann?
Ich glaube, dass da mehrere Faktoren zusammenspielen. Zum einen darf das Ganze nicht auf der Ebene eben von einzelnen Hauptamtlichen, von Bischöfen, von einigen Interessierten bleiben, sondern die Kunst wird sein, wirklich viele Menschen mit einzubeziehen. Und zwar nicht in strukturelle Fragen, sondern in die grundsätzlichen Fragen. Wozu braucht es die Kirche in dieser Zeit? Was hat das Evangelium in den großen Krisen, in den großen Fragen unserer Zeit auch beizutragen? Und was ist dabei auch die Aufgabe der Kirchen, der Religionen? Also dass man hier auch wirklich die wir sprechen vom Sensus Fidelium, vom Glaubenssinn des Gottesvolkes, dass man das auch wirklich ernst nimmt und mit einbezieht. Das Zweite wird sein, dass man die Leute nicht nur fragt und einige Papiere erstellt, sondern dass das tatsächlich ein mehrjähriger Prozess ist, der auch nicht nur in dieser einen Bischofssynode, Weltbischofssynode 2023 mündet, sondern dass es tatsächlich auch Überlegungen vor Ort weiterhin gibt, wie können wir gemeinsam an dieser Zukunft mitplanen, mitbauen. Also dass es mehr ist als nur, wir beraten jetzt den Bischof und den Papst für eine Synode und dann war es das, sondern dass sich hier auch tatsächlich auch in den Diözesen und auch in den Köpfen der Leute etwas ändert. Unsere Meinung ist wichtig und wir tragen gemeinsam bei an diesem Weiterbau der Kirche.
Damit sind schon ein paar Stichworte gefallen, die jetzt das leicht machen, das zu erweitern, diese Runde, und Herrn Professor Oehler sozusagen hineinzuholen jetzt, der ein bisschen einen Einblick aus evangelischer Sicht bringen kann. Aus Sicht der evangelischen Kirchen kann man ja bei dem Thema und bei den katholischen Konflikten, die jetzt schon angeklungen sind zu dem Thema, eigentlich nur schmunzeln, oder?
Ja, ich habe tatsächlich geschmunzelt, als der liebe Hans Bock das erzählt hat, weil das natürlich in der evangelischen Kirche das viel, viel breiter schon und eine ganz lange Tradition hat. Und zwar nicht als einen synodalen Prozess, wo man so zwischendurch mal was beitragen kann und hofft, dass irgendwann die kirchlichen Amtsträger sich das zu eigen machen oder nicht zu eigen machen, sondern eigentlich, dass die Entscheidungsprozesse in den Synoden, in Versammlungen selbst laufen, wo die Basis über bestimmte Systeme sehr stark eingebunden ist, eigentlich paritätisch eingebunden ist. Insofern wünsche ich meiner Schwesterkirche alles Gute auf diesem Weg, befürchte aber, dass man dann irgendwann doch dabei landen wird, dass ein großes Frustrationspotenzial dabei drinnen ist. Denn wenn jetzt, ich sage jetzt mal, in der österreichischen Kirche ein synodaler Prozess gestartet wird und man irgendwann einmal den Bischöfen erzählt, was dabei herausgekommen ist und die das nach Rom tragen und am Ende bleibt dann nichts davon übrig, weil man völlig andere Entscheidungen dort trifft und dann nur sagt, ja, man hat es gehört, aber man hat sich anders entschieden. Da würde ich dann schon mich fragen, was so ein Prozess soll. Ich sage mir jetzt, bei uns gibt es natürlich auch Streitfragen, ja, und natürlich gibt es bei uns auch Frustrationen, aber die sind sozusagen darauf begründet, dass man halt eine Mehrheitsentscheidung akzeptieren muss, die in einer Synode gefällt worden ist und die nicht durch weit entfernte Gremien gefällt wird. Also wie stellt ihr euch das eigentlich vor, dass das tatsächlich in Aktion kommt, umgesetzt wird, was jetzt da beschlossen wird? Das würde mich interessieren.
Da kann man vielleicht einfach nur kurz auch zurückfragen, wie das denn bei den evangelischen Kirchen läuft. Ist Synodalität, so wie Sie es geschildert haben, hört sich das an, als wäre das ein Entscheidungsprozess auf hoher Ebene, wo verschiedene Stimmen gehört und einbezogen werden. Aber das, was der Papst jetzt anstößt, ist ja, dass das bis in die Gemeinden reingeht, dass man mehr aufeinander hört, also fast schon anthropologisch grundiert. Was sind denn die Prinzipien oder die Strukturelemente, die es in der evangelischen Kirche gibt, um Synodalität zu gewährleisten? Wie funktioniert das von der Basis weg?
Also bei uns läuft es ja eigentlich so, dass wir ein Siebsystem haben. Wir haben Wahlen in den Gemeinden, die wählen Presbyterien, also Gemeindevorstände. Die Gemeindevorstände wählen wieder die Diözesanversammlungen und aus den Versammlungen werden dann Delegierte in die Synode geschickt. Diese Synoden sind paritätisch aus Amtsträgern und Laien besetzt. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die qua Amt drin sitzen, unter anderem auch ein Vertreter der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Aber das soll schon gewährleisten, das ist auch das Ziel dieses Systems, das sich eigentlich aus der reformierten Tradition im 16. Jahrhundert schon herkommt. Das Ziel dieses Systems ist, dass die Kirchenwirklichkeit in der Synodenversammlung, die es dann einmal im Jahr gibt, auch tatsächlich abgebildet wird. Und ich habe den Eindruck, dass das eigentlich recht gut funktioniert. Es ist kein demokratischer Prozess, aber es ist ein Prozess der Delegation von unten nach oben. Und der bildet eigentlich schon ganz gut ab, wie die Kirchenwirklichkeit so ist.
Bevor wir vielleicht auf die Probleme eingehen, die also jetzt auch lehramtlicherseits vorliegen, würde ich gerne auf die orthodoxe Kirche blicken mit Johann Moga, um die Verwirrung noch zu vergrößern. Denn in der orthodoxen Tradition ist ja der Heilige Synod sozusagen das höchste Entscheidungs- und Leitungsgremium. Vielleicht nur zur Erklärung, ist das ein ähnliches Verständnis von Synodalität oder ist das was ganz Eigenes wieder?
Ich würde sagen, das ist etwas ganz Eigenes. Die orthodoxe Kirche hat eine synodale Struktur oder Verfassung, wie man das gerne sagt. Und das ist im theologischen Bewusstsein auch in der Realität tief verwurzelt. Das oberste Leitungsgremium ist diese Heilige Synode, das heißt die Bischofssynode. Das heißt, der Kirchenoberhaupt ist nur Primus inter pares, also Erster unter Gleichen, obwohl er einige Vorrechte hat. Aber außer dieser Heiligen Synode gibt es in einigen autokephalen orthodoxen Kirchen auch weitere synodale Leitungsgremien, wie in der russischen orthodoxen und der rumänisch-orthodoxen Kirche, wo auch Laien mitwirken und stark präsent sind. So etwa in der rumänisch-orthodoxen Kirche gibt es die nationale Kirchenversammlung und das ist eigentlich das zentrale Entscheidungsgremium in administrativen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen Fragen. Und hier sind die Mitglieder nicht nur die Bischöfe, sondern immer zwei Laien und ein Kleriker pro Bistum. Das heißt, es gibt eine Parität an Klerikern und Laien in diesem Zentralorgan. Und das wird dann auch auf weiteren unteren Stufen der kirchlichen Ebene, also Genau so sieht es aus. Das heißt, auf Bistumsebene etwa, es gibt auch Zwischenstadien, aber auf Bistumsebene gibt es nicht nur den Bischof, sondern es gibt auch ein Entscheidungsgremium wie eine Bistumsversammlung. Und dort ist die Parität sogar vorteilhafter für die Laien. Das heißt, es gibt hier ein Drittel Kleriker und zwei Drittel Laien. Und diese Bistumsversammlung ist ziemlich wichtig, nicht nur bei in Vakanz, in Fragen der Vakanz, also wenn der Bischof gewählt werden soll. Also sie schlagen eigentlich die Kandidaten vor, sondern auch in anderen Prozessen. Und man unterscheidet, vielleicht ist das vielleicht auch der Unterschied zum evangelischen Modell, wenn es um theologische, kirchliche, also theologische, liturgische Fragen geht, dann ist die Bischofssynode die einzige Entscheidungsmacht. Alle anderen Fragen, die die Kirche betreffen, soziale, wirtschaftliche, kulturelle, was auch immer, da müssen auch diese weiteren Gremien mitentscheiden. Aber wie gesagt, das ist ein Modell nur in einigen orthodoxen Kirchen. In anderen, wie etwa in der griechischsprachigen, ist alles nur auf die Bischöfe zentriert. Das heißt, die Synodalität, aber nur bischofsbezogen, dann haben die Laien kaum ein Mitspracherecht. Also wir sehen in der orthodoxen Welt eine gewisse Diversität in der Art und Weise, wie Synodalität konkret dargelegt wird.
Um den Ball jetzt zurückzuspielen an Professor Pock, wären das genau dieses Verhältnis, was darf man eigentlich erwarten von so einer solchen Synode? Geht es wirklich um die ominösen heißen Eisen, also wo man bis zu gemeinsamen Entscheidungen über Bischofsbesetzungen oder über Frauenpriesterweihe und solche Dinge, bevor man diesen ganzen Sack öffnet an Problemen, das ist ja momentan der Fall, dass jetzt alles in diesen Prozess hinein projiziert wird, hätte man vorher vielleicht klarer machen müssen oder sollte man das noch klarer machen, was eigentlich erwartet werden darf von so einem Prozess?
Genau, also in der römisch-katholischen Kirche ist die Synode, auch die Bischofssynode, letztlich nicht ein Entscheidungsgremium, sondern auch ein Beratungsgremium wie Diözesansynoden. Das eigentliche Entscheidungsgremium wäre ein Konzil. Das heißt, das Zweite Vatikanische Konzil hat Entscheidungen getroffen, die dann aber auch bindend sind für den Papst und für die Bischöfe. Letztlich steht trotzdem immer noch an oberster Stelle der Papst. Das heißt, das ist diese hierarchische Verfasstheit, die einfach der katholischen Kirche eingeschrieben ist, wo die Synode einfach ein Teil des Entscheidungsprozesses ist. Das heißt, auch die nächste Bischofssynode zu diesem Thema der Synodalität hilft nur dem Papst, seine Entscheidungen zu treffen. Wir hatten das auch bei den letzten Synoden, Amazonien-Synode, da gab es viele Vorschläge, die der Papst auch aufgreifen hätte können und sagen, ich entscheide jetzt für Viri Probati, hat er nicht. Das heißt aber, auch da entsteht natürlich Frustrationspotenzial, dass man dann etwas so Hochrangiges wie eine Synode hat, und da fallen aber auch keine Entscheidungen. Deshalb glaube ich, dass man dem nur entgehen kann, indem man nicht zu viele Erwartungen hinein projiziert in einen solchen synodalen Weg. Ich glaube, dass die Erwartungen, die sinnvoll sind, Erwartungen sind auf der lokalen Ebene. Was können wir tatsächlich in den Diözesen oder auf Österreich-Ebene machen? Ich habe weniger hohe Erwartungen, dass durch diesen weltweiten Prozess dann sich in der römisch-katholischen Kirche auf oberster Ebene viel verändern wird. Da müsste der Papst tatsächlich ein neues Konzil einberufen.
Herr Professor Oehler und Herr Professor Moga, Sie haben ja jetzt gerade zum einen das schon gehört, wie Professor Pock die Probleme geschildert hat, die es gibt. Zum anderen haben Sie ja auch, nehme ich an, das Ganze schon verfolgt, medial zuletzt. Was sind denn Ihres Erachtens die Pain Points, also die schmerzhaften Punkte, die vielleicht überwunden oder geklärt werden sollten, damit das aus Ihrer Sicht vielleicht für die katholischen Mitchristinnen und Mitchristen erfolgreich wird, das Ganze?
Also ich glaube, es ist sehr schwierig, Lektionen zu erteilen, wenn man letztendlich auch konfessionell Outsider ist. Jede Kirche hat heutzutage viel zu tun. Ich glaube, das Stichwort Partizipation gilt auch für die Orthodoxen genauso. Das heißt, wir haben Synode als Entscheidungsinstitution, nicht nur als Beratungsprozesse, aber trotzdem würde auch im orthodoxen Bereich mehr Partizipation auf allen Ebenen guttun. Also ich glaube, dieses Bewusstsein, dass hier die Menschen, alle Menschen mehr zugehört werden wollen. Ich glaube, dass diese Einsicht müsste eine gemeinsame sein. Es gibt bestimmte ökumenische Lernprozesse, wo wir voneinander lernen können, aber trotzdem sind die jeweiligen Herausforderungen auch kulturell bedingt, aber auch von der Verfasstheit der Kirche her bedingt doch unterschiedlich, und es wäre irgendwie unpassend, wenn man hier Modelle gegeneinander ausspielen würde. Ja? Also jedes Modell hat so Schwächen und Stärken. Natürlich im orthodox-katholischen Dialog zeigt sich, ist immer die Frage, wie verhält sich dann am Ende, das heißt in der Frage der Entscheidung, das Verhältnis zwischen dem Papst eigentlich, die Beratungsentscheidung einer Synode approbieren kann oder nicht oder aufnehmen kann oder nicht, und die Synode, die eben aus orthodoxer Sicht doch ein Entscheidungsgremium sein sollte. Aber über diese Streitfrage hinaus, ich glaube, es gibt viele Momente, wo wir voneinander lernen sollen. Also zum Beispiel von diesem synodalen Prozess, der jetzt Papst Franziskus gestartet hat. Ich glaube, das ist etwas Einmaliges, die ich auch mit großer Spannung verfolge. Und die anderen Kirchen, glaube ich, können nicht einfach nur sagen, das ist euer Prozess, sondern automatisch wird auch uns irgendwie mit beeinflussen, weil so ein Prozess natürlich schlägt Wellen auch über die konfessionellen Grenzen hinweg. Also ich sehe die positive Seite im Bereich, also ab diesem Stichwort Partizipation. Die schwierige Sache ist, wie unterscheidet man zwischen der Amtsfrage, also Bischofsamt, Charisma der Wahrheit, steht es schon bei den frühen Kirchenvätern, und einem Hang natürlich zu einer Demokratisierung. Das heißt, wo trennt man hier die Linien? Weil sonst führt es eben doch zu Frustration, wie Kollege Oehle sagt. Also wenn man so etwas, einen synodalen Prozess startet, dann erweckt es bei vielen Menschen vielleicht große Erwartungen, dass die ganze Kirche doch neu gestaltet wird, wie Kollege Zulehner sagt, also es muss wirklich die ganze Kirche eine neue Gestalt bekommen. Ich fürchte, dass es nicht der Fall sein wird. Und das muss man behutsamer vielleicht auch seitens der Hierarchie sagen.
Herr Professor Oehler, dazu auch?
Ja, gerne. Also ich finde, was der Hans Bock gesagt hat, völlig richtig. Also ich glaube, man muss die Erwartungen runterschrauben. Ich glaube, dass... Also wenn mich der Papst oder die römische Kirche gefragt hätte, wie man das benennt, dann hätte ich das nicht synodaler Prozess genannt, weil der Eindruck einer Synode immer der ist, dass da Entscheidungen getroffen werden. Das passiert jetzt ja nicht, sondern es ist eigentlich ein gemeinsames Überlegen, was denn gut wäre für die Zukunft der Kirche, das unbedingt zu begrüßen ist. Also jeder Versuch, Menschen einzubinden, denen die Kirche wichtig ist, in diese Zukunftsfragen ist ganz toll und wichtig. Aber die Erwartungen zurückzuschrauben, dass da jetzt die großen Veränderungen bei den ganz heißen Eisen kommen werden, das, glaube ich, ist auch nötig. Sonst holt man sich ein riesiges Frustpotenzial bei den beteiligten Personen. Denn so wie ich das verstehe, das kennen wir jetzt aus unserer Kirche ja auch, diese Bottom-up-Prozesse sind ja wirklich, bringen viele Leute viel Energie und Hirnschmalz und Engagement hinein. Und wenn dann am Ende steht, ja, das war alles ganz lieb und nett, aber es bleibt eigentlich alles so, wie es ist, dann ist da großes Potenzial für Enttäuschungen. Das sollte man nicht schüren, indem man nicht so hohe Erwartungen weckt. Und ich glaube, der Hans Bock hat das ganz richtig beschrieben. Ich glaube auch, was der Kollege Mocker völlig richtig gesagt hat, ist, die Kirchen haben einfach ganz unterschiedliche Traditionen da. Also jetzt sozusagen das Element des allgemeinen Priestertums auf die katholische Kirche zu übertragen, würde nicht funktionieren. Die hat ihre Perspektive, die orthodoxe Tradition, wenn auch in sehr unterschiedlicher Ausprägung, ist ganz anders gestrickt in dieser Hinsicht. Also wir können voneinander lernen. Wir können vielleicht manchmal lernen, dass es vielleicht einfacher ist, sich nicht dauernd in Diskussionsprozesse zu verstricken, sondern auch mal Entscheidungen zu treffen und die zu akzeptieren. Aber trotzdem wünsche ich meinen Schwesterkirchen, dass sie auch von uns was mal übernehmen können und dass da Laien noch stärker eingebracht werden in solche Prozesse. Und ein Weg ist sicherlich jetzt dieser neue Prozess, der da gestartet ist.
Wir haben jetzt bisher viel über Kirche an sich gesprochen, aber weniger über Theologie. Und es soll ja in diesem Podcast auch ein bisschen um die theologischen Grundierungen gehen. Wenn ich es richtig gedeutet oder verstanden habe, auch was Professor Moga sagte, dann ist ja ein Knackpunkt im Verständnis von Synodalität die Frage der Leitung, des Leitungsamtes und auch der Weihe, wenn ich so sozusagen sagen darf. Ist das tatsächlich der Punkt, an dem es sich spießt? Geht es rein darum, wer trifft denn eigentlich am Ende wie vor Ort verantwortungsvoll die Entscheidung, oder was sind sozusagen die theologischen schmerzhaften Punkte?
Ja, ich glaube, dass die theologischen Knackpunkte vielfältig sind jetzt auf der katholischen Seite. Natürlich werden wir die hierarchische Verfasstheit der Kirche nicht verändern. Trotzdem hat schon das Zweite Vatikanische Konzil hier Schritte gesetzt. Also das Kirchendokument Lumen Gentium, die Konstitution über die Kirche, legt ja fest, dass das gemeinsame Berufensein von der Taufe her, das gemeinsame Priestertum vor der speziellen Berufung liegt. Das heißt, auch da haben wir jetzt theologisch eigentlich festgelegt, dieses gemeinsame Berufensein ist das, was uns alle verbindet. Und das Hierarchische, sprich auch Papst, Bischöfe und so weiter, ist im Dienst dieses Gemeinsamen. Und das sagt auch der Papst jetzt in seinem vorbereitenden Dokument für die Synode noch einmal explizit. Er sagt, es gilt, diese Gestalt einer synodalen Kirche zu entdecken. Also er sagt, die Kirche hat eine synodale Gestalt, wo jeder etwas zu lernen hat. Das gläubige Volk, das Bischofskollegium, der Bischof von Rom, im gegenseitigen Hinhören. Und zwar im gegenseitigen Hinhören aufeinander, aber auch auf das Evangelium. Und da geht es dann nicht mehr primär um Strukturen und wer hat das Sagen, sondern da ist tatsächlich etwas Neues, auch im theologischen Denken jetzt noch einmal drinnen in der katholischen Kirche, dieses stärkere Hinhören und nicht der eine sagt und die anderen haben zu folgen. Wie das dann konkretisiert wird in der Synode, auch vielleicht kirchenrechtlich sich da das einmal abbildet, diese Theologie, das werden die nächsten Schritte sein. Aber ich glaube schon, dass das theologisch auch spannende Schritte sind, die hier gesetzt sind, nämlich stärker auf dieses gemeinsame Priestertum zu schauen oder auch auf diesen Sensus Fidelium.
Wie stellt sich das in den anderen Konfessionen dar, theologisch, das Verhältnis vom allgemeinen und besonderen Priestertum?
So. Das wäre eine Diskussion für sich. Für theologische Frage ist natürlich Synodalität eine sehr komplexe. Aus orthodoxer Sicht bemüht man immer natürlich auch das Traditionsargument, also die Tatsache, dass in der alten Kirche vor und auch vor allem nach der konstantinischen Wende Synoden, die das Entscheidungsgremium schlechthin waren, das heißt, das Instrument schlechthin, um Krisen zu lösen und theologisch, aber auch kanonische Fragen zu diskutieren. Und schon dort sehen wir eben, dass hier die Pneumatologie, das heißt, die Frage des Heiligen Geistes im Zusammenhang mit der Synode eigentlich eine entscheidende Rolle spielt. Das sehen wir schon in der Apostelgeschichte. Es ist uns und dem Heiligen Geist erschienen. Also ich glaube, die Pneumatologie muss hier dann vielleicht noch enger zugedacht werden, weil wenn wir jetzt vom Zuhören sprechen, von Partizipation, von Transparenz, ich glaube, das kann man alles Richtung auch Pneumatologie gut auch theologisch unterbauen. Ein anderer Aspekt, der aus orthodoxer Sicht wichtig ist, dass das Synode, egal auf welcher Ebene, auch ein liturgisches Ereignis sein muss. Also es ist etwas, was nicht nur im Bereich einer Diskussion stattfindet, sondern es braucht eben auch dieses Ereignishafte auch im Bereich der Liturgie. Ja? Und in der Liturgie sehen wir auch eben dieses selbe Spannungsverhältnis zwischen Kleriker und Laien, aber zugleich auch die Chance der des Verbindens, ja. Also die Liturgie ist eigentlich das gemeinsame Werk, das uns alle verbindet, auch wenn wir unterschiedliche Berufungen haben in der Kirche. Deshalb sollte Synodalität eben nicht nur als Diskussionsprozess verstanden werden, sondern auch als ein liturgisch-geistlicher Prozess. Und ich glaube, das kann viel zu starke, zugespitzte Fragestellungen Richtung Allgemeines oder besonders Christentum oder Amt und Kirchenvolk ein bisschen verflüssigen, ein bisschen auflösen und das Bewusstsein eigentlich, wir sind alle hier im Dienst und wie Papst Franziskus sagt, der Protagonist sind wir nicht wir, sondern der Heilige Geist. Also was das bedeutet, natürlich wieder, aber das finde ich schön und das muss man vielleicht noch immer ins Zentrum setzen. Das ist ein Prozess, nicht nur wir untereinander, sondern mit Gott. Sonst verlieren wir eigentlich eben gerade dieses Zentraltheologische.
Ich denke, das ist auch eines der Probleme, warum der deutsche synodale Weg in der Öffentlichkeit so konfliktiv gesehen wird, dass man nicht sieht, dass die Delegierten auch immer miteinander Gottesdienst feiern, dass es immer ein geistliches Ereignis ist. Bei allem Streit beugt man gemeinsam vor dem Kreuz die Knie, kann man sagen. Also das wird oft übersehen, dass es das ist. Aber trotzdem nochmal Herrn Professor Oehler rückgefragt, was sind denn die theologischen Quellen dieses protestantischen Synodalitätsverständnisses? Ist es rein das Ereignis der Reformation, des Aufstehens des Einzelnen oder was sind die Quellen dieses Verständnisses?
Also bei den Quellen, also ich würde schon bei Herrn Muka auch ansetzen. Ich glaube, dann sieht man schon auch aus der Apostelgeschichte eben beim sogenannten Apostelkonzil oder Apostelkonvent schon, dass die Pneumatologie da im Hintergrund vor allem steckt. Verbunden mit dem Ansatz bei Paulus, dass jeder den Geist gleichermaßen bekommen hat und dass es da verschiedene Aufträge gibt, das zu leben, das setzt ja schon bei Luther ein. Also der Gedanke eben des allgemeinen Priestertums aller Christusgläubigen, aller Christen und Christinnen, das ist sozusagen eines der Kennzeichen der Reformation von Anbeginn an, aber so in den 20er Jahren beginnt das. Des 16. Jahrhunderts. Und das hat sich einfach durchgehalten. Die Pfarrer und jetzt auch Pfarrerinnen, die Bischöfe, Bischöfinnen sind lediglich beauftragte Amtsträger, die das aufgrund ihrer Qualifikation, die vor allem auch eine intellektuelle Qualifikation ist, tun sollen, aber die sozusagen in den Fragen der Lehre und der Schriftinterpretation nicht über den Laien stehen. Und das wird in dem synodalen Wesen, wie wir das jetzt in unseren evangelischen Kirchen eigentlich fast weltweit haben, wird das auch abgebildet. Da ist einfach schon ein Herzstück der Reformation drinnen, verpackt in dieser ganz, ganz konkreten Struktur mit ganz konkreten kirchenrechtlichen Vorschriften, Vorgaben, die das dann auch umsetzen. Bis hin dazu, wie hoch muss der Anteil an WLAN sein für bestimmte Fragen, um die zu entscheiden, etc. Aber natürlich ist auch in der evangelischen Kirche, jede Synode beginnt mit Gottesdienst, jeder Synodentag beginnt mit Andacht. Das spielt natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass eigentlich im Grunde jedem bewusst ist, dass hier aus der Kraft des Geistes, aus der Kraft des Evangeliums heraus argumentiert werden soll und nicht um Macht zu erreichen. Ob das jetzt immer so gleich zu trennen ist, würde ich schon mal für die Apostelgeschichte auch in Frage stellen, ob das so ist.
Vielen Dank. Um jetzt in die Zielgerade zu gehen für den heutigen Podcast, noch einmal die Frage an Hans Pock gerichtet. Die katholischen Fakultäten sind ja gehalten, sich wie andere Einrichtungen auch an diesem Prozess zu beteiligen als Fakultäten. Was wird denn da der Input sein? Zeichnet sich das schon ab?
Ja, also die katholisch-theologischen Fakultäten haben sich jetzt auf Dekansebene einmal zusammengeschlossen und gesagt, wir machen nicht jeder einzeln eine Eingabe an die Bischofskonferenz, sondern wir versuchen gemeinsam zu erarbeiten von den einzelnen Studienstandorten aus mit Vertretern unterschiedlicher Fachdisziplinen, was könnte Synodalität auch tatsächlich bedeuten. Das heißt, wir bringen das ein, was unsere Profession einfach auch ist, das historische, theologische, Grundgerüst von dem, was Synodalität bedeuten kann. Das heißt, wir nehmen nicht das vorweg, was in den Befragungen der Menschen vor Ort geschieht, sondern wir versuchen einfach noch einmal die theologischen Grundzüge der Frage, was bedeutet Synodalität, darzulegen.
Und als letztes vielleicht, da wir katholischerseits ja Hörende sein sollen, wir, sage ich jetzt auch das Wir, weil ich auch selber katholischer Theologe bin, das letzte Wort für den Professor Oehler und Professor Moga vielleicht. Was wären denn Ihrerseits Lernpotenziale, die Sie für Ihre jeweilige Konfession aus dem Katholischen jetzt ziehen würden? Gibt es da etwas, was Sie, wo Sie selber sagen, ah, das könnte für uns auch nochmal eine Anregung sein?
Also was ich spannend fände, aber da müsste ich mich nochmal wirklich genauer damit beschäftigen, ist mal rauszufinden, wie läuft denn das eigentlich organisatorisch ab? Also wie werden die Menschen eingebunden? Welche Vorgaben gibt es für diese Prozesse? Also sozusagen von der Struktur zu lernen für Fragen, die uns in den nächsten 10, 15 Jahren bewegen werden, wobei viele der Fragen ja sehr ähnliche Fragen sind, wie sie die katholische Kirche hat. Insofern bin ich auch auf die Ergebnisse gespannt, ob da Potenzial auch dafür da ist, in der evangelischen Kirche weiterzudenken. Insofern wünsche ich wirklich alles, alles Gute auf diesem Weg, den Sie da gemeinsam gehen. Synodos heißt ja eigentlich gemeinsamer Weg. Insofern freue ich mich, dass Sie den gehen und vielleicht können wir ein Stück auch gemeinsam gehen.
Ja, also in erster Linie, das habe ich auch kurz angesprochen, finde ich spannend, dass hier die Initiative nicht wie früher, wir haben schon synodale Prozesse in der katholischen Kirche lokal gesehen, von der Basis her. Ich finde es spannend, dass hier der Papst von sich aus hier so einen Prozess startet. Da kann man lernen. In der orthodoxen Kirche haben wir synodale Institutionen. Es gibt aber nach wie vor Handlungsbedarf, wie wir diese Form, die wir haben, noch mit Leben füllen. Das heißt, wie wir diese Statute, die alle doch sehr gut durchdacht sind, mit noch stärkerer partizipatorischer, ja, mit partizipatorischem Leben füllen, weil die Laien, auch wenn sie vorgesehen sind, spielen doch oft nur noch eine dekorative Rolle in kirchlichen Entscheidungsprozessen. Und so ein umfassender Beratungsprozess, gerade in einer Zeit, wo kirchliche Realitäten, aber auch Gesellschaften immer gespaltener sind, ja, finde ich sehr wichtig. Also es geht darum, viele Strömungen mitzunehmen, auf, also dieses Zuhören, das ist etwas, was auch in der orthodoxen Kirche, egal in der Diaspora oder in den Heimatländern in Osteuropa, ich glaube, auch ein Gebot der Stunde wäre. Also ich bin gespannt, wie die nächsten 2 Jahre dann im katholischen Bereich aussehen werden. Da kann man nur lernen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.